Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu einem Thema, das für viele erstmal ein ganz grauenhaftes Thema darstellt. Also viele sagen, oh, Gender, wie und was ist das überhaupt und alles ist so kompliziert. Ich hoffe, ich kann heute Abend ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil Gender Mainstreaming ist einerseits in aller Munde und trotzdem kann kaum ein Mensch das in zwei, drei vernünftigen Sätzen erklären, was das eigentlich soll. Umso erstaunlicher dafür, dass auch bei Ihnen in Österreich ja Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Politik gilt, genau wie bei uns in Deutschland. Da sollte man doch meinen, dass die Bevölkerung weiß, welche Leitprinzipien ihre eigenen Politiker gerade durchziehen. Dass sie davon nichts wissen, ist Teil der Strategie. Das schon mal vorweg. Ich werde mal versuchen, dieses und Ihre Frage mit den Beispielen, die Sie aufzeigen, zeigt ja auch schon, Gender hat offensichtlich verschiedene Facetten. Es gibt völlig unterschiedliche Maßnahmen, die alle unter diesem Label Gender laufen. Und die Frage ist, gehören die überhaupt alle da rein? Und welche davon sind eigentlich gut? Also ist eigentlich alles schlecht an Gender? Oder gibt es auch positive Aspekte? Und insofern fangen wir erstmal bei der Grundlage an. Gender Mainstreaming, der Begriff an sich. Dieser Begriff Gender Mainstreaming tauchte das erste Mal auf 1995 bei der Weltfrauenkonferenz. Damals haben vor allem amerikanische Feministinnen den Antrag eingebracht, das bewährte Wort Sex, das normalerweise im internationalen Kontext zur Unterscheidung der Geschlechter von Mann und Frau verwendet wird. Wenn Sie in Ihrem Pass nachgucken, dann ist auch dort bei Geschlecht steht einfach das Wort Sex, noch jedenfalls. Dieses Wort Sex, das im Englischen die biologische Unterscheidung von Mann und Frau bedeutet, in allen Papieren durch das Wort Gender ersetzt. Gender wiederum das englische Wort für das sogenannte soziale Geschlecht. Also diese Leute unterscheiden zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Weil sie sagen, das soziale Geschlecht ist quasi eine soziale Rolle, die wir einnehmen. Sie kennen alle diesen Spruch von Simone de Beauvoir, wir werden nicht als Frau geboren, wir werden zur Frau gemacht. Was wollte sie sagen? Nicht die Biologie ist das Problem der Unterdrückung der Frau, sondern dass die Gesellschaft uns von Anfang an in diese Rolle der Frau hineindrängt und uns einen bestimmten Platz nur zuweist, der quasi aus feministischer Sicht am Katzentisch ist. Also ist das Problem die Zuweisung, diese Rollenzuweisung durch die Gesellschaft. Und das nennt man das soziale Geschlecht. Mainstreaming wiederum, das Wort Mainstream, der Hauptstrom, das gemeint ist, das gesellschaftliche Leben, das heißt diese, der Quietschender. ein Hund, willkommen. Tiere werden noch nicht gegendert. das heißt, Gender soll in den Hauptstrom der Gesellschaft einfließen. Deswegen Gender Mainstreaming. Das heißt, alles, was wir tun, jede politische Entscheidung, die wir treffen, soll immer auch unter der Geschlechterperspektive mit betrachtet werden. Und das soll eben für alle politischen, gesellschaftlichen Bereiche gelten. Das ist aber mal die Grunddefinition dessen, wie man damals Gender Mainstreaming erklärt hat. Damals wurde das in der Abschlussresolution der Weltfrauenkonferenz wurde das so beschlossen, dass Gender Mainstreaming jetzt quasi Leitprinzip sein soll unseres Handelns. Von der UN-Ebene ist Gender Mainstreaming quasi runtergewandert. Schon ein Jahr später hat die UNO sich selber verpflichtet, Gender Mainstreaming als Leitprinzip zu akzeptieren. Von dort ging es für uns weiter auf die EU-Ebene. 1997 haben wir Gender Mainstreaming als Handlungsmaxime der EU alle unterschrieben. Das heißt, im Amsterdamer Vertrag wurde das quasi mit aufgenommen, dass Gender Mainstreaming Leitprinzip sein soll für die gesamte Politik der EU. 1999 wiederum ist das schon in Deutschland mit anerkannt worden, und zwar durch das Bundeskabinett, das sich eine neue Geschäftsordnung gegeben hat und dort das Wort Gleichstellungspolitik durch das Wort Gender Mainstreaming ersetzt hat. Das heißt, Inzwischen, das ist im Übrigen auch die einzige Legitimation zum Beispiel in Deutschland, die es gibt. Bei Ihnen gibt es auch überhaupt keinen einzigen demokratischen, parlamentarischen Beschluss, der Gender Mainstreaming in irgendeiner Form legitimiert. Gibt es bei Ihnen in Österreich auch nicht. Das heißt, das, was Sie gerade umsetzen, sind Beschlüsse, die von außen nach Österreich gebracht wurden, die aber niemals durch das österreichische Volk legitimiert worden sind. Das sollten Sie auch für Ihr Land tun. Und die gleiche Situation haben wir letztendlich in allen europäischen Ländern. Das heißt, wir haben plötzlich eine neue Definition von Geschlechterpolitik bekommen, die wir alle ratifiziert haben. Und wenn Sie es genau nehmen, wenn Sie sich den Amsterdamer Vertrag raussuchen und mal lesen, was dort steht, also wie Gender Mainstreaming dort definiert ist, dann könnten Sie das wahrscheinlich alle unterschreiben und ich kann es auch. Im Endeffekt ist dort nichts anderes festgeschrieben, als dass man unter Gender Mainstreaming versteht, dass bei allen politischen Handlungen die Perspektive auf beide Geschlechter gerichtet werden soll. Das heißt, es sollen die Interessen sowohl von Männern als auch von Frauen berücksichtigt werden. Wo ich sage, da hat doch überhaupt niemand was dagegen. Ich auch nicht. Würden wir also das tun, was damals tatsächlich in den Vertrag geschrieben worden wäre, dann hätten wir alle überhaupt kein Problem. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass wir 20 Jahre später feststellen, dass unter dem Label Gender Mainstreaming plötzlich ganz irre Sachen gemacht werden und ganz andere Sachen gemacht werden. Dieser Mythos, dass es sich aber immer noch nur um Gleichstellungspolitik und um die Verteidigung der Rechte der Frau und um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau handelt, dieser Mythos hält sich bis heute in den Köpfen und wird im Übrigen von der Politik auch so transportiert. Also wenn ich bei uns in Deutschland auf die Homepage des Familienministeriums gehe und durchlese, was dort unter Gender Mainstreaming verstanden wird, dann ist im Prinzip genau diese Übersetzung da, die da kommt, dass es hier ja um Gleichstellungspolitik zwischen Mann und Frau geht und Gleichberechtigung und so weiter, wo man sagt, kommt alles sehr harmlos daher. Was allerdings in meinen Augen eben wichtiger ist, und damit habe ich mich dann irgendwann befasst, ist die Frage, was tun wir denn tatsächlich unter diesem Label Gender Mainstreaming? Und wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich passiert, stellt man fest, wir haben uns schon Meilen entfernt von diesem Anspruch, wir machen doch nur Gleichstellungspolitik. Und ich erlebe ständig, auch in der Politik, Politiker und vor allen Dingen auch Frauen, Politikerinnen, die sagen wir, auch feministisch sind, die schon immer für Frauen engagiert waren, die dann alle sagen, ja, aber mit diesem ganzen Blödsinn und was da alles läuft, damit haben wir ja gar nichts zu tun. Unser Gender-Projekt, wir machen doch hier nur dieses Frauenprojekt, wir machen Frauenförderung, wir haben hier und Netzwerke und Mentoring und so weiter. Was haben Sie denn dagegen, Frau Kelle? Wo ich sage, habe ich überhaupt nichts dagegen. Sag ich aber, warum nennen Sie das eigentlich ein Gender-Projekt, wenn das doch nur für Frauen ist? Und zwar explizit für Frauen und zwar nur für biologisch eindeutige Frauen. Ja, sage ich, das hat ja eigentlich gar nichts mit Gender zu tun, sondern sie sortieren die Menschen ja nach wie vor nach Sex, nach dem biologischen Geschlecht. Ja, das heißt, vieles, was heute den Namen Gender bekommen hat, hat durchaus auch Sinn. Also ein anderes Beispiel, bei uns in Deutschland hat jetzt auch die Caritas, also die katholische Einrichtung Caritas, auch eine Gender-Beauftragte. Die hieß früher Frauenbeauftragte und kümmerte sich explizit um Frauen in der Caritas, um das berufliche Fortkommen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, auch in der Caritas, war also früher Frauenbeauftragte, heute heißt sie Genderbeauftragte. Sie macht immer noch genau das Gleiche wie vorher. Sie kümmert sich immer noch nur um Frauen, ihr Aufgabenfeld hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt heißt sie aber Genderbeauftragte, vermutlich weil man auch dort den Irrtum erliegt, das ist irgendwie der moderne Begriff für Frauenpolitik. Also ist die jetzt Genderbeauftragte. Wir haben auch bei den Gleichstellungsbeauftragten, haben wir ja genau das gleiche Phänomen. Die hießen früher alle Frauenbeauftragte und jetzt heißen die Gleichstellungsbeauftragte oder gleich Genderbeauftragte. Tun die immer noch genau das gleiche wie vorher. Warum verändern wir hier also Dinge? Das heißt, man hat jetzt neuerdings alles, was auch nur annähernd irgendwie mit der Beziehung von Mann und Frau zu tun hat, hat erstmal den Stempel Gender draufbekommen. Jedes Projekt, was in irgendeiner Form irgendwie mit Frauenpolitik, Frauenförderung zu tun hat, hat jetzt den Stempel Gender draufbekommen. Das Problem ist, das ist leider nicht das Einzige, was gerade passiert. passiert. Man könnte sagen, dass diese, wenn man sich nämlich auch anschaut, was wir tatsächlich tun, es wurde jetzt gerade schon erwähnt, wir haben in den letzten Jahren eine Explosion von Genderlehrstühlen erlebt. Im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie haben in Österreich 18. Also das war der Stand Januar diesen Jahres. 18 Lehrstühle für Gender Mainstreaming, wo die sogenannten Gender Studies gelehrt werden. Was die genau machen, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ich kann Ihnen einzelne Projekte vorstellen, wo Sie nur den Kopf schütteln werden. Das heißt, wir haben dieses Phänomen, dass plötzlich die Gender-Perspektive, wie man das nennt, als eine wahnsinnig relevante betrachtet wird und überall gegendert wird. Nun haben diese ganzen Feministinnen, durch der erste Schritt, bei dem man die Umsetzung dieses Gender-Programms gemerkt hat, war die Sprache. Ja, das heißt, wenn Sie das Bewusstsein der Menschen ändern wollen, dann müssen Sie die Sprache verändern. Weil so wie wir die Dinge benennen, so begreifen wir sie auch. Wenn Sie den Dingen den falschen Namen geben, können Sie sie nie richtig begreifen. Eine der bekanntesten Gender-Theoretikerinnen, die, sagen wir mal, das ist so die so als Guru betrachtet, das ist Judith Butler, eine lesbische Feministin, die diese Theorien am weitestgehenden ausgearbeitet hat, die sagt eben, Sprache determiniert, das heißt, Sprache legt mich fest. Und deswegen sagt sie, ist Sprache unheimlich wichtig und müssen wir die Sprache verändern, müssen wir die Geschlechtlichkeit der Sprache verändern. Und sie sagte, sie brachte eines ihrer drastischen Beispiele, war, dass sie sagt, alleine schon im Kreißsaal, wenn die Hebamme sagt, es ist ein Mädchen, dann ist das der erste Determinismus im Leben dieses Kindes, weil es nicht nur in meinen Augen die Beschreibung eines ziemlich offensichtlichen Zustandes ist, sondern die erste Zuschreibung, die dieses Kind erlebt. Du sollst jetzt ein Mädchen sein. Das heißt, diesem armen Kind wird für immer die Möglichkeit genommen, ein prima Junge zu werden. Oder irgendein anderes neues Geschlecht anzunehmen. Das heißt, man hat angefangen, die Sprache zu gendern. Auch hier stellen wir fest, am Anfang ging es darum, Frauen sichtbar zu machen in der Sprache. Sie erinnern sich alle, am Anfang ging das los mit der Doppelnennung. Also liebe Bürgerinnen und Bürger. Ne? Kein Politiker oder keine Politikerin, die gewählt werden will, verzichtet auf diese Anrede. Man muss die Frauen immer extra erwähnen. Nun hat man irgendwann festgestellt, das ist ganz schön umständlich, vor allen Dingen in der geschriebenen Sprache. Dann wurde dieses sogenannte Binnen-I eingeführt. Ne? Also, dass man liebe Bürger, groß I, innen, ne? BürgerInnen geschrieben hat. Auch hier wieder das Mantra, Frauen sichtbar machen in der Sprache, weil wir angeblich durch die Sprache in der deutschen Grammatik diskriminiert werden. Ich weiß nicht, wie viele Frauen hier im Saal sich diskriminiert fühlen durch die deutsche Grammatik. Ich bin jetzt 40 geworden, ich fühle es immer noch nicht. Ich habe auch in meiner gesamten Schulzeit nicht gemerkt, dass ich ständig vernachlässigt werde und dass ich nicht wahrgenommen werde. Im Moment scheint es so, als gäbe es kein größeres Problem als die Unsichtbarkeit der Frau in der Sprache. Aber dieses Binnen-I war eigentlich nur der Anfang. Denn die Frage des Geschlechtes, des Gender, hat vor allen Dingen, ich würde sagen, es hat vor 5, 6 Jahren angefangen, im Prinzip uns in einer zweiten Welle komplett überrollt mit einer ganz anderen Bewegung. Das heißt, diejenigen, die heute immer noch denken, sie machen Gleichstellungspolitik, die werden wie eine böse Überraschung erleben, denn Gender Mainstreaming hat schon lange nichts mehr mit Gleichberechtigung von Mann und Frau zu tun, denn plötzlich gibt es ja eine Vielfalt der Geschlechter. Das heißt, während am Anfang auch die Gender Mainstreaming-Bewegung durchaus von 2 Geschlechtern ausging, kam sofort innerhalb der Bewegung die Kritik, ja nein, damit bewegen wir uns doch immer noch in der Bipolarität der Geschlechter. Da würden wir ja immer noch davon ausgehen, dass die Heterosexualität die Norm sei in der Gesellschaft, aber wüssten wir doch, dass es eine Vielzahl von sexuellen Identitäten, Orientierungen und Geschlechtern gibt. All das wird inzwischen auch unter dem Aspekt Geschlecht subsumiert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Facebook-Profil hat. Wenn Sie bei Facebook ein Profil anlegen und sich so eine Seite bauen, da konnten sie früher eben auch eintragen, sind sie männlich oder sind sie weiblich. Inzwischen können sie bei uns in Deutschland, ich nehme an, für Österreich gilt das auch für den deutschsprachigen Raum, 60 verschiedene Geschlechter ankreuzen. Ja, damit sind sie jetzt frei, dass sie sich nicht mehr auf Mann und Frau reduzieren lassen müssen, sondern sie haben jetzt eine Liste von 60 Geschlechtern. Die Engländer haben, glaube ich, 72 sogar Geschlechter, die sie bei Facebook ankreuzen können. Wenn ihnen das nicht reicht, dann gibt es noch ein benutzerdefiniertes Feld, wo sie ihr eigenes Geschlecht aufmachen können. Ja, das heißt, sie können ihr Geschlecht auch einfach selbst definieren und sich selber ein eigenes Geschlecht geben. Da werden sich jetzt wahrscheinlich alle fragen, was um Himmels Willen sind denn die anderen 58 Geschlechter? Weil die meisten kennen nur zwei. Ja, deswegen bin ich heute hier, um Ihnen das alles zu erklären. Wenn Sie sich diese Liste angucken, da tauchen Geschlechter auf wie klassisch, da werden Sie wahrscheinlich alle noch mitkommen, schwul, lesbisch, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell, dann wird es aber kompliziert. Dann gibt es Transmann, Transfrau, Cisfrau, Cisweiblich, Cismännlich. Schön ist auch das Geschlecht weder noch. Twitter oder auch, dass die beiden Geschlechter Feme und Butch, ein meiner Lieblingsgeschlechter, die werde ich hier jetzt noch genauer eine Feme ist eine lesbische Frau, die sich explizit auch weiblich gibt. Ja, die also ihre Weiblichkeit betont und sich weiblich gibt. Wo ich sage, okay, eine Feme ist sowas wie ich, nur dass sie auf Frauen steht und ich auf Männer. Ja, so können sie es ungefähr auseinanderhalten. Butch hingegen ist auch eine lesbische Frau, die aber sich explizit männlich gibt. Ja, die also in ihrem Auftreten und auch in ihrem Aussehen und in ihrer Kleidung sich betont männlich gibt. Früher hätte man gesagt Kampflesbe, dürfen Sie heute nicht mehr sagen, weil das ist politisch nicht korrekt, aber es würde es wahrscheinlich am ehesten treffen. Butch gibt es allerdings auch in der männlichen Form. Butch ist ein sehr männlich dominanter Schwuler, ist auch wiederum ein Butch. Wenn Sie sich aber diese ganze Liste angucken von Geschlechtern, werden Sie am Schluss feststellen, dass es im Wesentlichen ja doch wieder alles Männer und Frauen sind. Denn wissen wir, auch die Butch, die Feme, die Lesbe, der Transmann, der ist weiblich, die sind am Schluss des Tages alle entweder biologisch eine Frau oder biologisch ein Mann. Das heißt, sie können sich zwar auf den Kopf stellen und sie können sich anders nennen, aber gerade die lesbische Frau ist doch eine Frau. Genauso wie der schwule Mann selbstverständlich ein Mann ist. Ja? Fragen Sie mal einen schwulen Mann, ob er ein Mann ist. Ja? Natürlich wird er ja sagen. Das heißt, das, was wir hier neuerdings als Geschlechterdefinition nehmen und was sag mal, als neue Geschlechterdefinition gilt, ist nichts weiter als die Beschreibung der sexuellen Begierde, die ich habe. Also die Frage, wer steht auf wen und wer möchte gerne mit wem oder wie viel, das ist die neue Definition von Geschlecht. Und wenn wir von der Vielfalt der Geschlechter reden, dann ist eben nicht eine neue biologische Vielfalt von Geschlechtern gemeint, sondern eine Vielfalt der verschiedenen sexuellen Orientierungen oder Identitäten. Wobei die Unterscheidung zwischen Orientierung und Identität im sexuellen Bereich eine noch mal viel kompliziertere ist, über die man sich wissenschaftlich auch nicht einig ist. Da geht es nämlich um die Frage, ist etwas angeboren oder ist etwas anerzogen? Da ist der Wissenschaftsstreit immer noch in vollem Gange. Das heißt, auch das unterliegt einer Selbstdefinition. Wichtig ist aber, dass Sie verstehen, dass Gender Mainstreaming schon nichts mehr mit Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau zu tun hat, sondern plötzlich eine Vielzahl von verschiedenen sexuellen Orientierungen alle beanspruchen, ein eigenes Geschlecht zu sein und selbstverständlich nicht aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert zu werden. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die Sprache kommen, dann werden Sie jetzt feststellen, dass das Binnen-E eigentlich schon wieder Schnee von gestern war, weil, wenn Sie jetzt sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann haben Sie die Männer Und die Frauen? Aber sie haben die 60 anderen Geschlechter nicht in der Sprache sichtbar. Das heißt, jetzt erleben wir dort quasi eine zweite Welle in der Sprache, weil sie diskriminieren dann ja immer noch eine Vielzahl von Geschlechtern, wenn sie nur den Mann und die Frau in der Sprache sichtbar machen. Und wenn Sie Online-Medien lesen, dann werden Sie feststellen, dass wir inzwischen so etwas wie einen Gender Gap haben. Man nennt den Gender Gap einen Unterstrich im Wort. Ja, das heißt, es heißt jetzt nicht mehr BürgerInnen mit großem I, sondern Bürger, Unterstrich, großes I für die Frau, innen. Ja? Der Unterstrich steht dann für die Vielfalt der Geschlechter, das I nochmal explizit für die Frau. Und damit haben Sie genderkorrekt sämtliche Geschlechtersprachen dargestellt. Anstatt des Unterstriches gibt es inzwischen auch die Schreibweise Sternchen. Ja? Also Bürger, Sternchen, großes I, ne, Frau immer noch mal extra, innen. Eigentlich würde ich die Sternchen erreichen, aber Frau muss immer noch mal extra mit rein. Wir haben bei uns an der Humboldt-Universität in Berlin, hatten wir eine Sprach-AG, einer Professorin, die sich explizit mit der Problematik der gendergerechten Sprache auseinandergesetzt haben. Die haben einen ganzen Sprachleitfaden haben die entwickelt, wie wir alle gendergerecht sprechen und schreiben können. Weil sie eben auch gesagt haben, es reicht nicht, dass die Frau sichtbar ist. Wir müssen neue Wege finden, allen Geschlechtern gerecht zu werden. Und die haben einfach ganz, ganz neue Deklinationen sogar entworfen. Und zwar mit X'en und A's. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, Bäcker. Ne? Dann haben Sie den Bäcker, die Bäckerin. Wo ist aber jetzt der transsexuelle, schwule, bisexuelle Bäcker und so weiter, ist nicht sichtbar in der Sprache. Und dann sagen die, dann nimmt man am Ende, anstatt Bäcker, anstatt des ER, das A, Bäcker. So sprechen manche Jugendliche sowieso. Das ist kein großer Unterschied. Ja? Und das A wäre dann quasi die Möglichkeit, mit einem Buchstaben alle Geschlechter sichtbar zu machen. Oder Sie nehmen das X, die X-Variante, also Bäckers, ein bisschen kompliziert, bleibt auch noch hängen. Und wenn Sie sich fragen, wer der Bäckers ist, dann ist das wichtige Fragewort konsequenterweise natürlich nicht mehr wer, sondern Bex ist der Bäckers. Na? Logisch, müssen Sie anpassen. Ja, Sie lachen alle, aber Sie bezahlen so einen Schwachsinn mit Ihren Steuergeldern mit. Ja? Weil die, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, womit sich solche Lehrstühle beschäftigen. Mit der Frage, wie kriege ich gendergerechte Sprache in den letzten DDL? Und es wurde gerade eben schon erwähnt, hier die Strafzettel, die jetzt bei Ihnen gerade in Österreich eingeschafft werden, das ist nur die Spitze des Eisberges. Bei uns in Deutschland wurde im vergangenen Jahr das gesamte Verkehrsministerium durchgegendert. Unser Verkehrsministerium hat auf gendergerechte Sprache umgestellt und es bleibt zu befürchten, dass das nur das erste der Ministerien ist. Und Sie hatten im vergangenen Jahr auch die Diskussion bei Ihnen, das sogar als Ö-Norm einzuführen, die gegenderte Sprache, das wurde abgebügelt, Gott sei Dank, durch den Protest einer Unterschriftenaktion. Unser Verkehrsministerium schreibt jetzt gendersensibel. Wie darf man sich das vorstellen? Die Notwendigkeit bestand natürlich deswegen, weil auch die Straßenverkehrsordnung extrem frauenfeindlich war. Da war immer nur die Rede von Fußgängern, Autofahrern, Radfahrern. Aber wissen wir alle, bei uns in Deutschland dürfen auch Frauen den Führerschein machen. Wir sind auch Fußgänger und so weiter. Auch der Fußgängerüberweg. Ganz schwierig, ne? Wo sollen wir Frauen über die Straße gehen? Ne? Es war also insgesamt genderunsensibel. Nun könnte man auch hier einfügen, dass man sagt, okay, Radfahrer und RadfahrerInnen, da kommen wieder die Nächsten und sagen halt die anderen Geschlechter. Also hat man sich auf eine ganz neue Schreibweise hat man sich jetzt geeinigt, und zwar sind das jetzt nicht mehr Radfahrer, sondern Radfahrende. Und es sind nicht mehr Fußgänger, sondern zu Fuß gehende. Es sind keine Autofahrer mehr, sondern Autofahrende. Falls hier Leute da sind, die Deutsch studiert haben, die werden verstehen, dass das grammatikalisch falsch ist, was man da sagt, weil man beschreibt eine Tätigkeit und nicht einen Menschen. Ja? Und es ist auch noch inhaltlich falsch. Der Fußgänger, der an der Ampel steht, ist kein zu Fuß gehender. Er steht nämlich gerade. Geht ja nicht. Ja? Es wäre eigentlich ein an der Ampel Stehender zu Fuß gehender. Ja? Also es ist absurd. Es ist absurd, es ist grammatikalisch falsch, aber jede Verwendung der Sprache ist recht nur damit, sich niemand auf die Füße getreten wird und kein Geschlecht sich diskriminiert.